Und auf die Frage, wie es ihm heute geht, hat er nur geantwortet, mir ist alles egal, alle Tage sind für mich gleich. Und er hat dann diesen einen Satz gesagt, den ich nicht vergessen werde. Er hat gesagt, seit dem Tod meines Bruders gibt es in meinem Leben keine Sonntage mehr.
Ohne Bewährung. True Crime von hier.
Hi und herzlich willkommen zu Ohne Bewährung, einem Podcast von Audio West und den Ruhrnachrichten. Ich bin Nora Wager.
Und ich bin Alicia Theisen. Und in unserem Podcast, da sprechen wir über wahre Verbrechen hier aus der Umgebung und die Gerichtsprozesse dahinter. Und deswegen ist auch heute wieder bei uns unser Gerichtsreporter Martin von Braunschweig. Hi Martin.
Hi Alicia, hallo Nora.
Hi.
Unser heutiger Fall hat am Dortmunder Landgericht gleich zu zwei Prozessen geführt. Die Tat wurde nämlich von 4 Männern verübt und erstmal hatte man nur 2 von ihnen ermittelt und festgenommen. Und deshalb gab es erst eine Verhandlung gegen diese beiden und später, nachdem die Polizei auch noch die beiden flüchtigen Komplizen ausfindig gemacht hatte, da wurde dann auch gegen diese beiden Männer verhandelt.
Wir wollen diese Folge aber nicht unnötig kompliziert machen und deshalb erwähnen wir diese beiden unterschiedlichen Gerichtsverhandlungen dann erst am Ende, wenn es wirklich drauf ankommt.
Ja, wir haben also wie gesagt 4 Täter und wir haben 2 Opfer. Das heißt, wir werden es heute mit ziemlich vielen Namen zu tun bekommen. Die beiden Opfer, Salvatore und Francesco LaPaglia, nennen wir bei ihren richtigen Namen. Die sind damals im Jahr 2008 und bei den beiden Prozessen 2010 und 2012 auch immer veröffentlicht worden. Und deswegen macht es halt wenig Sinn, die jetzt hier zu verändern.
Ja, aber die Täter, die bekommen von uns neue Namen. Alle 4 Männer stammen aus Rumänien und wir haben uns deshalb für die Namen Fabio, Ciprian, Thomas und Dorin entschieden. Das war übrigens gar nicht so einfach, sich Namen zu überlegen, die zum einen gut auszusprechen sind, zum anderen nicht zu ähnlich klingen. Das hat ein paar Minuten gedauert. Ich mache mir da auch immer tatsächlich Gedanken darum, wie ich die Namen verändere, dass die eben nicht zu sehr verändert klingen, aber eben doch nicht mehr identifizierbar sind. Wir hätten in diesem Fall auch noch die Möglichkeit gehabt, die echten Spitznamen dieser 4 Angeklagten zu benutzen. Dann hätte man sie ja auch nicht identifizieren können. Aber mal ganz ehrlich, der eine wurde Gika genannt, der andere Gigi und der dritte Grasu und der vierte Indianu. Aber wenn ich 3 Spitznamen mit G vorne habe, da hätte man, glaube ich, diese Männer im Laufe der Folge irgendwann auch nicht mehr auseinanderhalten können.
Und ich glaube auch, man hätte vielleicht die Tat dann nicht mehr ganz so ernst genommen, wenn ein Grasu die verübt hat oder ein Gigi.
Klingt ein bisschen wie Tick, Trick und Track.
Ja. Ja, Grasu übrigens der Dicke übersetzt.
Oh, okay, charmant.
Ja, ich bin ganz froh, dass du uns da nicht diese Namen aufgebürdet hast, sondern wir bei Fabio, Ciprian, Thomas und Dorin bleiben. Die kennen sich nämlich auch schon seit Jahren. Sie stammen aus derselben Stadt in Rumänien und keiner von ihnen hatte wirklich einen echten Beruf gelernt. Sie haben sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser gehalten und sie begehen Straftaten. Immer wieder fahren sie von Rumänien nach Deutschland, vor allem um hier Kupfer und anderes Metall zu klauen. Die Beute, die bringen sie dann wieder zurück in ihre Heimat nach Rumänien und verkaufen sie.
Bei diesen Metalldiebstählen sind natürlich nicht immer alle 4 gleichzeitig beteiligt und es gibt auch noch viele weitere Verdächtige und meistens sind das auch Rumänen und oft werden diese Taten auch gar nicht bis ins Detail aufgeklärt.
Klar ist aber, wenn sich rumänische Metalldiebe in Dortmund aufhalten, um von hier aus auf Beutetour zu gehen, dann steigen sie immer in einem Hotel an der Rheinischen Straße ab. Hotel muss man aber wirklich in Anführungsstriche setzen, weil das ist mehr so eine billige Absteige. Aber wenigstens stellt man den Gästen da halt keine unangenehmen Fragen.
Wir wollen heute allerdings nicht über einen Metalldiebstahl sprechen. Denn das, was am 3. Dezember 2008 in der Dortmunder Nordstadt passiert ist, das ist was viel, viel Schlimmeres. Fabio, Ciprian, Thomas und Dorin haben ein Juweliergeschäft überfallen und die beiden Inhaber dabei brutal misshandelt. Einer der Männer ist 3 Tage später an seinen schweren Schädel-Hirn-Verletzungen sogar gestorben. Wir sprechen also heute über einen Raubmord.
Bevor wir ganz konkret zu dem Überfall kommen, schauen wir uns aber noch kurz die beiden Inhaber dieses Juweliergeschäfts an. Das sind Salvatore und Francesco LaPaglia. Die beiden Brüder sind 49 und 51 Jahre alt. Und die Familie stammt ursprünglich aus Sizilien. Salvatore und Francesco sind aber schon Mitte der 70er Jahre nach Dortmund gekommen. Die sind also hier ganz normal groß geworden.
Ja, nach der Schule machen die Brüder weiterhin alles zusammen. Erstmal ist sogar noch ein dritter Bruder mit dabei. Und die Familie, die versucht es mit einer Pizzeria. Die läuft aber wirklich so gar nicht. Und deshalb beschließen sie schon nach wirklich kurzer Zeit, ein Juweliergeschäft aufzumachen.
Sie finden ein Ladenlokal in der Dortmunder Nordstadt. Dieses Ladenlokal liegt im Erdgeschoss eines vierstöckigen Wohnhauses. Vorne gibt es einen Verkaufsbereich mit vielen Vitrinen und in diesen Vitrinen liegen die Schmuckstücke. Und hinten haben sie sich noch eine kleine Werkstatt eingerichtet. Diese Werkstatt ist durch einen Vorhang von diesem Verkaufsraum abgetrennt. Und hier stehen auch zwei Tresore für den Schmuck, in die wird dieser Schmuck über Nacht eingeschlossen. Und das Geschäft heißt übrigens Italy Gold.
Der ältere Bruder, der verstirbt dann leider aber schon sehr früh und deshalb müssen Salvatore und Francesco das Geschäft zu zweit alleine weiterführen. Ende 2008, zum Zeitpunkt des Überfalls durch Fabio, Ciprian, Tomasz und Dorin, läuft dieses Geschäft aber ja leider alles andere als gut.
Ja, die beiden Brüder, die können sich schon lange keine Versicherung für den Schmuck mehr leisten. Es gibt in ihrem Geschäft keine Alarmanlage und keine Überwachungskameras. Früher haben sie neue Ware immer von einem italienischen Großhändler bezogen und das können sie sich 2008 auch schon nicht mehr leisten. Sie verkaufen also nur noch ihren Warenbestand und beide kommen im Monat auf rund 900 Euro Einnahmen, mit denen sie dann ihre Familie ernähren.
Salvatore hat eine Tochter. Die Ehe mit der Mutter dieser Tochter ist aber schon seit einiger Zeit geschieden und deshalb sieht er das Mädchen nur selten. Ganz anders sieht es bei Francesco aus. Der lebt zusammen mit seiner Frau und vier erwachsenen Kindern in Dortmund. Die Frau arbeitet halbtags als Köchin in einer Kita. Er bringt eben diese 900 Euro mit nach Hause. Also man kann sich vorstellen, wie eingeschränkt dieses Leben dieser Familie gewesen sein muss.
Eingeschränkt? Aber halt trotzdem irgendwie glücklich. Also Francesco ist so ein richtig klassischer italienischer Familienpapa und er genießt auch nicht nur die Zeit zu Hause, er liebt es auch, mit seinem Bruder zusammen zu sein. Salvatore und er, die haben wirklich ihr gesamtes Leben miteinander verbracht. Es gab nie Streit und es herrschte totale Harmonie zwischen den beiden, wie sie da so ihren kleinen süßen Juwelierladen hatten in der Nordstadt.
Ja, wir kommen jetzt mal zurück zu unseren vier Tätern, Fabio, Ciprian, Tomas und Dorin. Die kommen nämlich am 1. Dezember 2008 in Dortmund an. Und eigentlich haben sie vor, in den nächsten Tagen Metall von mehreren Baustellen in der Umgebung zu klauen und die Beute dann zurück nach Rumänien zu bringen. Aber sie kommen mit einem BMW, in dem es eigentlich nicht viel Platz gibt für irgendwelche große Beute. Und dann checken sie am Mittag des 1. Dezember im besagten Hotel an der Rheinischen Straße ein.
Einige Zeit später, noch am Nachmittag dieses 1. Dezember, treffen sich alle vier in einer Pommesbude mit anderen Rumänen. Das haben sie auch schon früher oft gemacht, bei ihren früheren Aufenthalten, wenn sie hier Metall klauen wollten. Da tauscht man sich einfach aus, man gibt sich Tipps und alle wissen ja, dass im Grunde jeder nur für Straftaten hier in Deutschland unterwegs ist.
Und einer davon gibt Fabio, Ciprian, Tomas und Dorin dann noch einen Tipp nach dem Motto, so wenn ihr mal was Größeres machen wollt, dann guckt euch doch mal das Italy Gold in der Nordstadt an. Da gibt's richtig was zu holen und das, obwohl die Ware so gut wie nicht gesichert ist. Warum erzählt er denen das eigentlich, Martin? Also wenn das ja so eine gute Idee findet, hätte er das ja auch eigentlich selber machen können, oder?
Ja, wahrscheinlich hat er keinen Komplizen oder keine Komplizen gehabt, die das mit ihm zusammen machen hätten können. Und angeblich fordert er aber als Tippgeber immerhin 10% der Beute. Ob das aber jetzt wirklich so war, das konnten auch die beiden Prozesse am Dortmunder Landgericht wirklich nicht vollständig aufklären. In diesen beiden Verfahren sind einfach so viele unterschiedliche Geschichten erzählt worden. Die meisten davon waren mit Sicherheit frei erfunden und gelogen, sodass man nicht sagen kann, ob es diese 10% Forderung wirklich gegeben hat. Zumindest konnten aber einige sichere Feststellungen auch in diesen beiden Prozessen getroffen werden.
Direkt nach diesem Gespräch in der Pommesbude, da fahren Fabio, Ciprian, Tomas und Dorin in die Nordstadt, um sich das Juweliergeschäft wirklich mal anzugucken aus der Nähe. Sie sehen von außen die Vitrinen, sie sehen einen der beiden Brüder, Salvatore oder Francesco, und sie sagen sich, ja, warum eigentlich nicht? Hier wird wahrscheinlich sehr viel mehr zu holen sein als auf irgendeiner Baustelle, wo ja wir ein paar Kupferkabel vielleicht klauen können.
Die vier beschließen also, am nächsten Tag wiederzukommen. Dann wollen sie das Geschäft so richtig auskundschaften. Dabei kommt es ihnen zugute, dass Fabio mal eine Zeit lang in Spanien und Italien gelebt hat. Er spricht daher ein paar Brocken Italienisch und sie planen damit, den Inhaber dann so richtig um den Finger zu wickeln.
Fabio will also alleine in den Laden, um sich dort umzuschauen. Er sieht aber, die Tür ist verschlossen, obwohl der Inhaber im Verkaufsraum hinter einer kleinen Verkaufsvitrine steht. Und er fragt sich, wie komme ich jetzt rein? Er sieht dann eine Klingel, er klingelt und dann summt die Tür und er kann rein. Er weiß also jetzt, es gibt hier so eine Art Schließsystem, das der Juwelier von innen, von dieser Vitrine aus irgendwie betätigen kann.
Ja, und Fabio spricht den Inhaber, es ist Salvatore, erst auf Englisch an und dann wechselt er aber auf Italienisch. Und ja, wie er sich das schon gedacht hat, freut sich Salvatore halt total, dass er mal wieder in seiner Muttersprache sprechen kann und findet den Kunden deswegen auch total sympathisch direkt. Und dann sagt Fabio auch noch, ja, ich würde gerne eine Goldkette kaufen, so eine richtig dicke, protzige Kette für Männer. Salvatore verschwindet hinter dem Vorhang, um zu dem Tresor zu gehen, wo die Ketten liegen. Dass Francesco hinter dem Vorhang sitzt und an der Werkbank etwas repariert, das bekommt Fabio nicht mit.
Er lässt sich also ein paar schöne Ketten zeigen. Er sagt, hier, die für 1500 Euro, die finde ich echt schön. Ich habe aber jetzt nicht genug Geld dabei, deswegen komme ich später nochmal wieder.
Salvatore lässt ihn also raus. Er muss dafür wieder das Schließsystem betätigen. Das macht er übrigens mit einem Schalter, der im Boden versteckt ist und hinter der Vitrine liegt. Den kann er mit seinem Fuß drücken. Und wie genau dieses System aber funktioniert, das erkennt Fabio nicht.
Als er wieder draußen ist, da erzählt er den drei anderen, was er gesehen hat. Er sagt, ja, man kann nicht einfach so durch die Tür rein und wieder raus. Wenn man aber einmal drin ist, sieht wirklich alles ganz einfach aus. Er glaubt zu diesem Zeitpunkt natürlich noch, dass Salvatore in dem Geschäft allein ist. Er hat ja Francesco nicht wahrgenommen.
Die vier beschließen jetzt, ein weiteres Mal in den Laden zu gehen. Diesmal soll Ciprian Fabio begleiten. Wenn der sich dann wieder Ketten zeigen lässt, soll Ciprian versuchen, hinter das Geheimnis von diesem Schließmechanismus zu kommen. Schließlich wollen sie ja nach dem Raub schnell aus dem Geschäft und mit dem Auto abhauen.
Fabio und Ciprian klingeln dann tatsächlich wieder an der Tür. Salvatore lässt sie rein. Er erkennt Fabio natürlich wieder. So viele Kunden, die sich für eine 1500-Euro-Kette interessieren, hat er ja auch nicht. Und Fabio lässt sich wieder die Ketten zeigen, unter anderem wieder genau dieses Modell. Und später guckt er sich mit Ciprian zusammen auch noch Ketten für Damen an. Alle so im Wert von 500, 600 Euro. Salvatore hofft natürlich, dass es jetzt endlich zu einem Abschluss kommt, aber auch diesmal kaufen die beiden natürlich nichts.
Nee, sie verabschieden sich, aber Ciprian hat auch nicht rausgekriegt, wie sich dieser Türsummer bedienen lässt. Ihr Besuch war jetzt aber trotzdem nicht umsonst. Sie haben nämlich Francesco in der Werkstatt gesehen und wissen jetzt, dass sie es mit zwei Inhabern zu tun haben.
Zu viert fahren sie später ins Hotel zurück und da legen sie sich dann diesen konkreten Tatplan fest. Und der sieht so aus. Zuerst sollen Tomas und Dorin an der Tür klingeln. Also die beiden, die Salvatore bisher nicht kennt. Sie sollen ihm dann einen verbeulten Ring zeigen und fragen, ob er den wieder reparieren kann. Damit wollen sie ihn nach hinten in die Werkstatt locken.
Und in diesem Moment sollen dann Fabio und Ciprian an der Tür klingeln. Die vier gehen zwar davon aus, dass Salvatore normalerweise nie vier Leute gleichzeitig in seinen kleinen Laden lassen würde, aber Fabio und Ciprian, die kennt er ja, und mit der Aussicht, ihnen jetzt vielleicht endlich die teure Kette verkaufen zu können, würde er vielleicht eine Ausnahme machen und dann doch alle vier gleichzeitig reinlassen.
Ja, die vier planen übrigens nicht, Waffen zu benutzen. Die sind davon überzeugt, dass in großen Anführungszeichen einfache körperliche Gewalt ausreichen wird, um die beiden Juweliere auszuschalten. Außerdem war Dorin früher mal ganz gut im Ringen. Also er soll sogar in der Jugend mal rumänischer Vizemeister seiner Gewichtsklasse gewesen sein. Und er geht deshalb davon aus, dass er mit den beiden Inhabern, ja, ziemlich leichtes Spiel haben wird.
Am nächsten Tag, das ist der 3. Dezember 2008, da warten die vier etwa bis 14 Uhr. Sie checken morgens aus dem Hotel aus, packen ihre Sachen ins Auto und fahren damit in die Nordstadt. Sie wollen nämlich direkt nach dem Überfall dann durchfahren nach Rumänien.
So gegen 14 Uhr machen Salvatore und Francesco Mittagspause in ihrer Werkstatt hinter dem Vorhang. Beide essen Panettone, also diesen klassischen italienischen Hefekuchen, den es immer in der Advents- und Weihnachtszeit gibt. Außerdem steht eine Schale Oliven auf dem Tisch und sie haben sich eine Flasche Rotwein aufgemacht.
Ja, so offiziell geschlossen über Mittag ist das Geschäft aber nicht. Weil sie ja sowieso immer da sind, ist das Italigold durchgehend geöffnet. Man will ja keinen potenziellen Kunden oder Kundin verpassen, indem man über Mittag geschlossen hat. Und außerdem können sie ja trotzdem ganz entspannt hinter dem Vorhang sitzen, weil alle ja klingeln müssen, um reinzukommen.
Und genau das passiert eben an diesem Tag. Tomasz und Dorin stehen vor der Tür. Sie haben tatsächlich vorher Dorins Ehering verbeult, indem sie da so drauf rumgesprungen sind. Und jetzt wollen sie eben den Inhaber drum bitten, den wieder zu reparieren.
Salvatore macht den beiden auf, er guckt sich den Ring an und sagt, boah, also wenn ich das wirklich fachmännisch machen will, dann brauche ich dafür mindestens einen Tag, dann können sie den morgen wieder abholen. Die beiden antworten aber, das geht nun wirklich nicht, wir wollen heute noch los, versuchen Sie das doch bitte wenigstens provisorisch hinzukriegen.
Ja, Salvatore will also nach hinten gehen, um sein Richteisen zu holen. Das ist so ein langer Eisenstab, der oben einen Durchmesser von 1 Zentimeter hat und unten 2,5 Zentimeter. Und auf diesen Stab, da steckt man dann den verbeulten Ring drauf und kann dann von außen mit einem kleinen Hämmerchen quasi draufhauen, um ihn wieder gerade zu bekommen.
Noch bevor Salvatore hinter dem Vorhang verschwindet, klingeln aber, wie verabredet, Fabio und Ciprian an der Tür. Er erkennt sie und drückt für sie den Summer. Es stehen jetzt also alle vier Rumänen in diesem kleinen Verkaufsraum. Ja, und die fackeln auch nicht lange.
Dorin ist der Erste, der auf Salvatore zugeht. Er will ihm ansatzlos mit der Faust ins Gesicht schlagen und gleich mal klar machen, was jetzt Sache ist. Salvatore erkennt aber, was dieser angebliche Kunde vorhat und weicht aus. Und dann ruft er in Panik nach seinem Bruder Francesco. Francesco kommt durch den Vorhang aus der Werkstatt gelaufen, ja, und dann schlagen wirklich alle gegenseitig aufeinander ein.
Ja, weil klar, die beiden Juweliere wollen ihren Schmuck auf keinen Fall kampflos aufgeben. Die wissen ja, dass keins der Stücke versichert ist und das, was da in dem Laden liegt, das ist wirklich ihr gesamtes Vermögen. Und deshalb wollen sie, ja, darum kämpfen.
Fabio, Ciprian, Tomasz und Dorin, die sind auf jeden Fall überrascht. Sie hatten sich das nämlich ganz anders vorgestellt, nämlich viel leichter. Mit so viel Gegenwehr von den beiden haben sie wirklich nicht gerechnet.
Ja, wie genau diese Schlägerei jetzt abgelaufen ist, wer wann wen geschlagen oder getreten hat, das weiß keiner. Wir haben es ja eben schon gesagt, dazu sind in beiden Prozessen einfach zu viele unterschiedliche Versionen geschildert worden. Jeder der vier Täter hat natürlich gesagt, also ich selbst habe so gut wie gar nichts gemacht, das waren wenn überhaupt die drei anderen. Und einige haben sogar gesagt, dass die beiden italienischen Brüder eigentlich diejenigen waren, die als Erste mit Gegenständen zugeschlagen haben.
Ja, ist ja auch logisch, dass sie das erzählen. Wenn das irgendwie strafmildernd sein kann, dann erzählen die da alles Mögliche vor Gericht. Was wir aber wissen ist, dass Tomasz und Dorin irgendwann nach hinten in die Werkstatt gelaufen sind, möglicherweise um zu gucken, ob sie von da vielleicht aus dem Fenster raus können. Es war ja immer noch ungeklärt, wie sie den Verkaufsraum wieder verlassen können. Es ist aber auch möglich, dass sie in die Werkstatt wollten, um ja sich zu bewaffnen.
Francesco ist dann jedenfalls irgendwann auch in die Werkstatt und denen hinterher. Er greift dann nach diesem Richteisen für die Ringe. Wie gesagt, ein rund 30 Zentimeter langer Eisenstab, der wiegt knapp ein Kilo, also eignet sich schon als Waffe. Francesco kommt aber gar nicht dazu, damit zuzuschlagen, denn Dorin reißt ihm den Eisenstab aus den Händen und schlägt ihm dann selbst damit zweimal auf den Kopf, mindestens.
Fast gleichzeitig nimmt Tomasz die leere Weinflasche, die da noch von der Mittagspause rumsteht. Und auch er schlägt damit zu. Francesco fällt auf den Boden und dabei prallt er noch einmal richtig hart mit dem Kopf auf. Die beiden Schläge mit dem Richteisen und auch der Aufprall führen zu 3 separaten Schädelbrüchen. Francesco wird sofort bewusstlos und er blutet aus seinen sehr, sehr tiefen Platzwunden am Kopf.
Ja, und vorne im Verkaufsraum kämpfen gleichzeitig Fabio und Ciprian mit Salvatore. Später kommen die beiden weiteren Täter dazu. Auch Salvatore wird dann mit der Weinflasche geschlagen. Und auch er hat mehrere Platzwunden und eine Schulter ist ausgekugelt.
Als er irgendwann auf dem Boden hockt, treten ihm die Angreifer ins Gesicht. Einer so hart, dass sich das Profil der Schuhsohle auf seiner Wange abzeichnet. Irgendwann hebt dann Salvatore beide Hände und signalisiert den Angreifern, ich gebe auf, nehmt euch, was ihr wollt. Doch die gehen erst, nachdem sie auch ihn wirklich bewusstlos geschlagen haben. Dann räumen sie die Tresore und die Vitrinen leer und packen alles in mehrere Taschen.
In dieser ganzen Aufregung finden die vier aber immer noch nicht den Knopf für diesen Türsummer. Sie wollen aber ja unbedingt jetzt schnell raus aus diesem Laden. Sie durchsuchen dann hektisch die Taschen von Salvatore und stoßen dort auf den Schlüssel für die Ladentür. Und damit können sie dann aufschließen und dann zum Auto rennen, was sie um die Ecke geparkt haben, und wegfahren.
Ja, und im Auto, da wird dann erstmal richtig rumgeschrien, weil eigentlich war so viel Gewalt ja gar nicht verabredet gewesen. Dorin sagt, der Typ hat mich mit dem Eisenstab angegriffen, da habe ich es ihm gegeben. Bis auf Ciprian sind alle selbst verletzt. Einer blutet aus einer Wunde an der Hand, ein anderer hat die Nase gebrochen. Ciprian muss sich deshalb vorhalten lassen, naja, du hast ja wohl gar nicht mitgekämpft, wenn du nichts abbekommen hast.
Alle vier schaffen es mit dem Auto tatsächlich bis nach Rumänien. Da verkaufen sie den Schmuck bei einem Hehler und jeder von ihnen bekommt so 8.000 bis 9.000 Euro. Wobei Ciprian zunächst sogar weniger gekriegt haben soll, weil er ja angeblich nicht richtig mitgemacht hat.
Salvatore ist zum Glück nur kurz ohnmächtig. Als er wieder aufwacht, ruft er sofort nach seinem Bruder. Er findet Francesco dann hinten in der Werkstatt in einer riesigen Blutlache. Er ruft die Polizei. Die Polizei alarmiert auch mehrere Rettungswagen und Notärzte. Salvatore wird noch vor Ort die Schulter wieder eingekugelt. Bei Francesco hat aber schon der Notarzt nur ganz wenig Hoffnungen, dass er überlebt.
Herr Francesco liegt in einem tiefen Koma. Er atmet zwar noch, aber die Pupillen, die sind schon ganz starr. Es ist also klar, dass er schwerste Hirnverletzungen hat. Im Krankenhaus, da bestätigt sich dieser Verdacht bei einem CT. Und obwohl sie kaum noch Chancen sehen, entscheiden sich die Ärzte zu operieren. Richtig viel bringt dieser Eingriff aber nicht mehr.
Ein Rechtsmediziner hat später gesagt, dass die Kopfverletzungen so aussehen wie bei jemandem, der aus dem vierten Stock auf den Boden gestürzt ist. Und zwar mit dem Kopf zuerst.
Ja, nach der OP kommt Francesco auf die Intensivstation. Seine Frau und die Kinder, die rasen natürlich sofort in die Klinik, als sie gehört haben, was passiert ist. Und die Ärzte sagen, es gibt keine Hoffnung mehr. Die Verletzungen sind zu schwer. Das Gehirn ist schon jetzt zum großen Teil geschädigt. Und trotzdem entscheidet die Familie, die lebenserhaltenden Maßnahmen nicht zu beenden. Erst am 6. Dezember, also 3 Tage nach dem Überfall, da stellen dann die Ärzte den Hirntod fest.
Für Francescos Familie bricht an diesem Tag eine Welt zusammen. Ich habe Francescos Ehefrau ja 2-mal vor Gericht erlebt. Sie hat erzählt, wie sehr die Kinder nach diesem Tod ihres Mannes gelitten haben. Sie mussten das Studium stellenweise unterbrechen. Einer hat seine Ausbildung aufgegeben. Die Frau selbst ist noch Monate nach dem Tod von Francesco zusammengebrochen. Sie war noch zum Zeitpunkt der ersten Gerichtsverhandlung wegen Depressionen in Behandlung. Das war also wirklich ganz schlimm für diese Familie.
Ja, Salvatore ging es nicht viel besser. Er hat das Italy Gold nie wieder eröffnet. Er ist noch im Januar 2009 zurück nach Sizilien gegangen, um bei seiner Mutter zu leben. Mit Dortmund wollte er nach dieser traumatischen Erfahrung nichts mehr zu tun haben.
Verständlich.
Ja, und vor Gericht war Salvatore wirklich ein absolut gebrochener Mann. Es war auch für uns wirklich schlimm, ihn in diesem Zustand zu sehen, so völlig niedergeschlagen, so komplett ohne Lebensmut. Und auf die Frage, wie es ihm heute geht, hat er nur geantwortet, mir ist alles egal, alle Tage sind für mich gleich. Und er hat dann diesen einen Satz gesagt, den ich nicht vergessen werde. Er hat gesagt, seit dem Tod meines Bruders gibt es in meinem Leben keine Sonntage mehr.
Ach, das ist wirklich so schlimm. Also, vor allem, weil wir ja vorher noch erzählt haben, wie glücklich die irgendwie sind, dass sie sich immer hatten und das ganze Leben zusammen verbracht haben, die beiden Brüder.
So ihre Pause verbracht mit ihrer Panettone und Wein und Oliven. Und es ist so ein bisschen, ja, wie im italienischen Bilderbuch.
Ja, also das ist wirklich richtig, richtig schlimm. Aber bevor es jetzt zu den Gerichtsprozessen kommen konnte, aus denen du ja gerade ein bisschen erzählt hast, Martin, da mussten natürlich die Angeklagten erstmal festgenommen werden. Und ja, das hat tatsächlich einige Monate gedauert.
Man hatte zwar viele Spuren am Tatort gefunden, es gab ja eine Riesenschlägerei, Fingerabdrücke und auch das Blut, das jetzt nicht von einem der beiden Juweliere stammte. Bei einer DNA-Abfrage, da gab es aber zunächst erstmal keine Treffer.
Ein paar Tage nach dem Überfall hat sich ein anderer Rumäne bei der Polizei gemeldet, wahrscheinlich einer aus diesem Umfeld dieser Pommesbude. Er hat gesagt, ich habe von der Tat in der Zeitung gelesen. Ich habe auch gelesen, dass einer der beiden Juweliere dabei ums Leben gekommen ist. Vielleicht solltet ihr mal bei diesem bestimmten Hotel an der Rheinischen Straße nachfragen. Aber die Polizei macht das erstmal nicht.
Nee, die Polizei konzentriert sich stattdessen auf Handyverbindungsdaten. Man hat nämlich die Hoffnung, dass sich vielleicht eine Nummer zur Tatzeit in der entsprechenden Funkzelle eingeloggt haben könnte, dass man halt dann einer Person später zuordnen könnte. Aber auch das führt zu nichts. Die Polizei ermittelt zwar eine verdächtige Nummer, aber sie weiß nicht, zu wem sie gehört.
Das ändert sich im Sommer 2009. Da nämlich registriert die Polizei, dass diese unbekannte Nummer plötzlich wieder in Deutschland aktiv ist. Und zwar in Eisenhüttenstadt. Tatsächlich hat es Tomasz nach seiner erfolgreichen Flucht in Rumänien nicht wirklich lange ausgehalten. Im Sommer braucht er schon wieder Geld und das wollte er sich wieder mit Metalldiebstählen beschaffen.
Die Polizei in Eisenhüttenstadt hat dann diese Nummer geortet und als sie dann auf einen vollbesetzten Transporter mit rumänischem Kennzeichen gestoßen sind, da haben die Polizisten alle Insassen festgenommen und unter diesen Festgenommenen war eben auch Tomasz. Und dass der an dem Überfall auf den Juwelier in Dortmund beteiligt war, das war danach wirklich schnell klar. Denn jetzt konnte man ja seine DNA mit den Spuren aus dem Italy Gold abgleichen. Ja, und da gab es natürlich Treffer.
Ja, Tomasz hat sich in seinen ersten Vernehmungen zu den Vorwürfen auch direkt geäußert. Er hat nämlich gesagt, ich war in meinem Leben noch nicht in Dortmund. Später, als ihm aber dann klar wurde, dass die Polizei ja seine DNA gefunden hatte, da hat er dann immer mehr zugegeben. Unter anderem auch, dass er damals in diesem Hotel an der Rheinischen Straße gewohnt hatte.
Ja, und dann dachte sich die Polizei, ach, dann könnten wir vielleicht doch mal nachfragen. Da gab es ja auch noch eigentlich diesen Tippgeber. Und es ist eigentlich kaum zu glauben, es gab dann sogar noch die Meldescheine aller Gäste aus dem Dezember 2008. Und Fabio, der hatte auch ganz ordentlich mit seinem echten Namen eingecheckt.
Und deshalb wurde dann am 10. August 2009 auch Fabio in Rumänien festgenommen und wenig später nach Deutschland ausgeliefert. Zwei Beamte sind sogar extra aus Dortmund damals nach Rumänien geflogen, um ihn selbst in Empfang zu nehmen und zu gucken, dass der nicht nochmal wieder stiften geht auf dem Weg nach Dortmund.
Man hatte jetzt also zwei Verdächtige und weil beide durch DNA vom Tatort schwer belastet wurden, hat die Staatsanwaltschaft dann auch bald Anklage erhoben. Der erste Prozess, der startete dann im Januar 2010 vor der Jugendstrafkammer des Landgerichts. Fabio war zur Tatzeit nämlich erst 20 Jahre alt und deshalb stand für ihn eine Verurteilung nach Jugendstrafrecht im Raum.
Was haben die beiden dann vor Gericht gesagt? Ich meine, es gab jetzt wirklich, wirklich viele Spuren am Tatort.
Ja, sie hätten natürlich schweigen können, sie haben sich aber geäußert, beide. Und ich hatte es ja eben schon mal gesagt, beide haben natürlich versucht, sich selbst so wenig wie möglich zu belasten. In diesem Fall, wo es ja noch zwei andere gab, die mit dabei gewesen sein müssen, die man aber noch nicht hatte, haben sie natürlich noch potenzielle Leute, auf die man die Hauptschuld schieben kann. Und das haben sie gemacht. Sie haben gesagt, also wenn überhaupt hier einer ausgerastet ist, dann waren das die beiden anderen. Aber sie haben eines trotzdem gut gemacht in diesen ersten Aussagen in dem Prozess, denn sie haben zumindest ansatzweise erzählt, wer ihre beiden Mittäter waren. Zumindest mal so, dass man da jetzt Hinweise hatte und vielleicht mit Ermittlungen zum Erfolg kommen konnte. Von Dorin haben sie immerhin den Vornamen und auch den Wohnort gewusst und von Ciprian haben sie die Wohnanschrift genannt.
Ja, und Ciprian ist dann noch während des Prozesses in Rumänien festgenommen und nach Deutschland ausgeliefert worden. Bei Dorin, da hat es ein paar Monate länger gedauert. Als er in Rumänien erfahren hat, dass Francesco bei dem Überfall gestorben ist, hatte er sich nach Spanien abgesetzt. Und da konnte er aber im Sommer 2010 von Zielfahndern aufgespürt und schließlich dann auch nach Deutschland gebracht werden.
In diesem ersten Prozess sind Fabio zu 4 Jahren Jugendhaft und Tomasz zu 8 Jahren Haft verurteilt worden, beide wegen Raubes. Die Richter haben im Urteil gesagt, wer genau welche Schläge ausgeführt hat, können wir nicht feststellen. Und deswegen müssen wir zugunsten der Angeklagten davon ausgehen, dass sie die tödlichen Verletzungen nicht verursacht haben. Deshalb eben keine Verurteilung wegen Raubmordes.
Das war dann aber in diesem zweiten Prozess vor dem Schwurgericht anders. Ab 2011 wurde dort gegen Dorin und Ciprian wegen Mordes und Raubes mit Todesfolge verhandelt. Und die Richter haben wirklich alles getan, um so viele Details wie möglich sicherzustellen.
Ja, sie hatten aber auch den Vorteil, dass Ciprian sehr genaue Angaben gemacht hat und ziemlich sicher sagen konnte, warum er am Ende als einziger der Angreifer unverletzt war. Er war nämlich tatsächlich die ganze Zeit über nur vorne bei Salvatore gewesen und selbst hatte er wohl wirklich nicht oft zugeschlagen.
Nach Ciprians Aussage stand fest, dass nur Tomasz und Dorin hinten bei Francesco waren. Dorin hatte DNA auf dem Richteisen hinterlassen, Tomasz einen Fingerabdruck auf der Weinflasche. Die Frage war jetzt aber, welche Waffe war für die schweren Kopfverletzungen verantwortlich?
Ja, das war wieder mal ein Prozess, in dem das Schwurgericht gleich mehrere Sachverständige gehört hat, medizinische Sachverständige. Als erstes den Dortmunder Rechtsmediziner Eberhard Josefi. Der war sich in der Verhandlung aber plötzlich nicht mehr so sicher, ob diese Schädelbrüche von Francesco überhaupt zweifelsfrei wirklich Folgen von Schlägen auf den Kopf waren oder ob es nicht auch Verletzungen gewesen sein können, die beim Sturz, beim Aufprall auf den Boden entstanden sein konnten.
Na, das ist was, das werden die Verteidiger doch sicher gerne gehört haben. Es ist ja immer so, wenn es irgendwie Zweifel gibt.
Na klar, also wenn Francesco tatsächlich nur durch Sturzverletzungen zu Tode gekommen wäre, dann hätte es ja für keinen eine Verurteilung wegen Mordes geben können. Von diesen zusätzlich beauftragten Gutachtern, nachdem sich der Herr Josefi nicht mehr sicher war, hat einer die Richter übrigens, ja, sagen wir, ziemlich sauer gemacht. Der war nämlich eindeutig dafür, diese Schädelbrüche nur mit dem Aufprall auf den Boden zu erklären. Alle Nachfragen des Gerichts konnte er aber nur, sagen wir mal, zögerlich und manchmal auch gar nicht beantworten. Das wirkte so ein bisschen so, dass er überrascht war, wie gut sich die Richter auf seine Befragung vorbereitet hatten und wie viel medizinisches Fachwissen sie selber hatten. Und am Ende hat der Vorsitzende Wolfgang Mayer dann auch klipp und klar zu ihm gesagt, tut mir leid, Ihr Gutachten ist einfach falsch. Und im schriftlichen Urteil zu diesem Fall wird dieser Arzt dann auch konsequent nur als Sachverständiger in Anführungsstrichen genannt.
Na, das ist schon eindeutig, sage ich mal. Es ist übrigens grundsätzlich gar nicht so einfach, ein neues, zusätzliches Gutachten einzuholen, nur weil man mit dem Ergebnis des ersten vielleicht nicht einverstanden ist. Das kommt häufig zum Beispiel bei psychiatrischen Gutachten vor, die zur Frage der Schuldfähigkeit eingeholt werden. Wenn der Sachverständige zu dem Ergebnis kommt, dass der Angeklagte voll schuldfähig war, reagieren die Verteidiger oft und rufen sofort nach einem neuen Gutachten. Am liebsten halt so lange, bis das Ergebnis für sie dann stimmt. Ein zusätzliches Gutachten darf aber nur eingeholt werden, wenn das ursprüngliche nachweislich gravierende Mängel aufweist und der Sachverständige zum Beispiel nicht nach den neuesten fachlichen Maßstäben vorgegangen ist. Also in der Regel gehen solche Vorstöße von den Verteidigern deshalb eher ins Leere. Aber in diesem Fall, wo die Richter selbst mit dem Gutachten nicht einverstanden waren, war das für sie natürlich ein bisschen leichter, sich für Neues zu entscheiden. Dafür mussten sie aber glaubhaft begründen, dass sie sich nicht an dem Ergebnis an sich stören, sondern an der für sie unzureichenden Art, dieses Ergebnis zu begründen.
Und alle anderen Gutachter, die dann später beauftragt wurden, waren sich dann einig, dass Francesco erschlagen worden ist. Das waren übrigens nicht nur Rechtsmediziner, sondern auch Physiker und andere Wissenschaftler.
Es macht ja auch irgendwie keinen Sinn, drei voneinander abgrenzbare Schädelbrüche mit einem Sturz zu erklären. Also der Kopf ist ja nicht zweimal noch aufgesprungen und wieder aufgeknallt, sondern es musste ja noch eine andere Erklärung für diese Brüche geben.
Und die verschiedenen Sachverständigen hatten noch einen weiteren Vorteil. Es war nämlich irgendwann auch klar, dass nur das Richteisen als Tatwaffe in Frage kommt. Man kann zwar auch mit einer Flasche so hart zuschlagen, dass der Schädelknochen bricht, dann hätte man aber bestimmte weitere Spuren finden müssen und die gab es hier halt nicht.
Ja, aber so eindeutig, wie sich die Richter am Ende festgelegt haben, haben nicht alle diesen Fall bewertet. Noch im Plädoyer hat Staatsanwältin Barbara Kunze gesagt, also für mich steht nicht fest, wer womit zugeschlagen hat. Und deshalb hat sie, wie im ersten Prozess auch gegen die beiden anderen, hier nur Haftstrafen wegen Raubes beantragt. Wenn es also nach ihr gegangen wäre, hätten Dorin und Ciprian 9 bzw. 10 Jahre Haft wegen Raubes bekommen.
Ja, am 5. Januar 2012, da haben die Richter dann das Urteil gesprochen und Ciprian wegen Raubes zu 5 Jahren Haft, soweit so erwartbar, Dorin aber wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Das war doch eine echte Überraschung, Martin, oder habt ihr damit dann doch noch gerechnet?
Nein, also ich kann jetzt natürlich nicht für meine Kolleginnen sprechen, ich habe damit nicht gerechnet, vor allem aber, glaube ich, er selbst und auch sein Verteidiger waren völlig überrascht und völlig überrumpelt von diesem Urteil. Aber die Richter haben die Entscheidung ja immerhin so gut begründet, dass das Urteil dann am Ende rechtskräftig geworden ist.
Ich denke gerade so an die Angehörigen von Francesco und natürlich auch von Salvatore. Wie hat denn zum Beispiel die Frau von Francesco, also die ja jetzt Witwe ist, auf das Urteil dann reagiert?
Auch die war überrascht und sie war natürlich auch zufrieden, dass man jetzt wenigstens einen dieser 4 Täter für den Tod von Francesco zur Verantwortung gezogen hat. Die hatte schon in ihrer Zeugenaussage in diesem Prozess gesagt, Also mal ganz ehrlich, mit diesen 4 und 8 Jahren aus der ersten Verhandlung für die beiden anderen Täter, da war ich überhaupt nicht einverstanden. Dieses erste Urteil hat mich richtig krank gemacht noch einmal. Und insofern war sie jetzt, wo wenigstens einer lebenslang wegen Mordes bekommen hat, richtig erleichtert.
Haben denn überhaupt irgendwelche von den Angeklagten mal Reue gezeigt oder irgendwie vielleicht sogar zu ihr was gesagt, sich entschuldigt?
Ja, ausgerechnet Dorin hatte sich direkt an Francescos Witwe gewandt, einmal im Prozess, und er hatte gesagt, dass es ihm leid tut, was passiert ist. Er hat aber auch da ganz klar gesagt, ich habe mit diesen Verletzungen nichts zu tun, das war jemand anderes. Naja, wir wissen ja jetzt, dass es eben nicht so war, denn nur er hatte DNA auf diesem Richteisen hinterlassen. Nur dieses Richteisen konnte diese schwersten Schädelverletzungen hervorgerufen haben. Insofern konnte es nur Dorin gewesen sein, der Francesco getötet hat.
Ja, also auf jeden Fall keine ernstzunehmende Entschuldigung an dieser Stelle. Ich bin eh irgendwie immer noch geschockt über das Ausmaß der Gewalt, also wie schnell das eskaliert ist. Weil klar, es ist eine Sache, nach Dortmund zu fahren und was weiß ich, Metall zu klauen, irgendwie Kupfer oder so. Ja, ist nicht cool, ist strafbar, alles gut, aber es ist ja was ganz anderes. Menschen gezielt. Ich meine, die haben ja da wirklich vorher ausgekundschaftet und wer geht zuerst rein und wer macht was. Die hatten ja wirklich einen Plan und die haben gezielt die beiden Brüder angegriffen. Und ja, vielleicht haben die nicht geplant, mit einer Waffe da reinzugehen, aber dass da jetzt nicht nur ein paar nette Worte fallen und dann gehen die wieder, das war denen klar. Also ich bin wirklich geschockt, wie brutal und wie kaltblütig die dann da vorgegangen sind und wie geplant ja irgendwie auch.
Dass sie auch nicht geflohen sind dann. Also dass sie nicht, als in dem Moment, wo sie gemerkt haben, okay, scheiße, so, ja, sie hätten auch nicht richtig fliehen können, weil sie ja auch keinen richtigen Fluchtplan hatten. Der Plan war ja, also eigentlich muss der Plan ja von vornherein beinhaltet haben, entweder die ergeben sich oder wir schlagen die K.O., weil sonst kommen wir ja hier nicht mehr raus aus dem Laden, weil wir uns ja keine Gedanken über diesen Schließmechanismus gemacht haben.
Und man muss sagen, Salvatore hat sich ergeben und sie haben ihn trotzdem noch bewusstlos geschlagen.
Ja, stimmt.
Also das war jetzt nicht nur ein, oh, wir sind mit der Situation überfordert, sondern die haben da schon, also die haben bis zum bitteren Ende durchgezogen. Das muss man leider wirklich so sagen.
Und zwar mit dann noch einmal wirklich brutalster Gewalt. Wir hatten es ja gesagt, dass sich die Schuhsohle in seinem Gesicht abgedrückt hatte. Da hat die Notärztin, die da vor Ort war, später im Prozess gesagt, sowas hätte sie in ihrer langen Karriere auch noch nie gesehen. So schwere Einblutungen im Gesicht, die dann aber trotzdem zu keinem Knochenbruch am Jochbein oder an der Augenhöhle geführt hätten. Das war schon bemerkenswert. Ja, die hätten da wahrscheinlich nie reingehen dürfen, ohne genau zu wissen, wie sie wieder rauskommen. Dass sie eben diesen Schließmechanismus irgendwie betätigen können. Insofern waren sie am Ende in diesem Verkaufsraum gefangen. Die beiden Brüder haben sich verteidigt, die haben ihr Hab und Gut verteidigt, weil sie nicht versichert waren. Und sie konnten auch nicht aufgeben, weil sie ja gar nicht rauskamen aus diesem Verkaufsraum. Und dann hat sich das alles dermaßen hochgeschaukelt, dass es dann diese wirklich schrecklichen Folgen hatte.
Mir tut das wirklich einfach so leid. Also wirklich, ich weiß, ich habe es gerade schon mal gesagt, aber ich bin da einfach immer noch von dieser einen Szene so gefangen, wie die da sitzen und Panettone essen und die haben eine Familie und die sind glücklich. Und ja, es läuft mit dem Geld nicht, aber das haben ja alle gesagt, es lief trotzdem. Also es war eine glückliche Familie, die hatten kein Geld, es war aber irgendwie nicht so schlimm. Und dann zerstört dieser eine Nachmittag einfach das Leben von wirklich allen. Also von der Frau, von den Kindern, von dem Bruder, von der ganzen Familie.
Ja, und die waren ja auch schon quasi so vorher vom Schicksal gestraft. Also dann stirbt da der ältere Bruder, aber sie ziehen es zu zweit weiter durch. Und jetzt, ich stelle mir da wirklich vor, wie der arme Salvatore da jetzt alleine auf Sizilien sitzt bei seiner Mama, wenn er denn noch lebt. Also man weiß ja auch nicht, an sowas können Menschen ja auch wirklich kaputt gehen. Und jetzt sitzt dieser wirklich gebrochene Mann, der beide Brüder verloren hat, seinen zweiten Bruder einfach verloren hat, ohne dass es jemals einen Grund hätte dafür geben müssen. Und jetzt sitzt er da alleine. Und das ist einfach, das ist wirklich tief traurig.
Ja, der Grund war halt Habgier, ne? Ja. Und deswegen muss ich sagen, finde ich das Urteil wirklich gut. Also ich finde das stark, dass man da gesagt hat, hey, wir sind uns da sicher genug. Weil ich verstehe auch die Unsicherheiten, ne?
Ja, also, die hat da mit einem Eisenstab voll auf den Kopf geschlagen. Und dann am Ende das Zeug mitgenommen und ist abgehauen. Also wenn das mal kein Mord ist.
Genau, und wenn man das so sicher feststellen kann, dann finde ich es wirklich richtig gut, dass das geurteilt wurde. Und ich verstehe auch, dass das bei all der Scheiße, der Frau von Francesco zumindest ein bisschen Frieden gegeben hat. Weil ich meine, man kann denen wirklich überhaupt keinen Vorwurf machen, so dass sie da versucht haben, sich irgendwie zu verteidigen. Also im Endeffekt, du wirst da angegriffen, du weißt ja in dem Moment auch gar nicht, hey, lassen die mich wirklich in Ruhe, gehen die wirklich einfach und
worum geht's hier, ne?
Du weißt das ja nicht, so ob die einfach das Zeug einpacken und abhauen, wenn du dich halt einfach fügst. Keine Ahnung. Also sorry, wüsste ich in dem Moment auch nicht. Deswegen, das ist wirklich, ja.
Und vor allem, das war ja quasi auch nicht nur deren Zeug aus dem Laden, sondern es war die komplette Existenz von deren Familien. Ja. Also wenn, sagen wir mal, die hätten sich ergeben, die hätten alles leergeräumt, dann hätten die vor dem Nichts gestanden mit einer sechsköpfigen Familie ja, insgesamt, aber mit vier Kindern.
Ja, absolut.
Ja. Und die hätten ja zu jeder Zeit sagen können, nee, wir lassen's. Wir kriegen das mit dem Mechanismus nicht raus. Oh nee, die sind zu zweit. Aber die haben es ja so akribisch vorbereitet und geplant und so kaltblütig sich das überlegt.
Ja, was mich auch wirklich nicht in Ruhe lässt, ist irgendwie, dass der Dorin hört, hey, der Francesco ist einfach gestorben nach deinem Angriff und dass er dann, also kann sein, dass er ein schlechtes Gewissen hatte, das wissen wir ja nicht, aber dass er dann halt nicht gesagt hat, boah, scheiße, jetzt stelle ich mich und ne, jetzt ist das hier alles, nee, der ist dann einfach nach Spanien abgehauen und zwar ganz, weil er ganz genau wusste, dass er der Täter ist, weil er ganz genau wusste, ich habe diesen Menschen auf dem Gewissen, ich habe den umgebracht und dann haut er da einfach nach Spanien ab, ey, sorry, aber.
Er hat aber später gesagt, also in Spanien wohnte seine Lebensgefährtin und sein Verteidiger hat im Prozess gesagt, das war keine Flucht von Rumänien nach Spanien, sondern das war Familienzusammenführung.
Ah ja, klar.
Taktischer Umzug würde ich das mal nennen.
Ja, er hat ja auch noch eine Familie, ne?
Er soll aber in Rumänien gesagt haben, ich hau ab oder ich mach mich weg oder irgendwie sowas. Und auch da haben die Richter gesagt, alleine diese Wortwahl spricht dafür, dass er das gewusst hat, dass er davon gehört hat, dass Francesco gestorben war und dass er jetzt fliehen wollte und nicht etwa nur zu seiner Lebensgefährtin, um da wieder ein glückliches Leben mit der führen zu können. Das hat man alles übrigens diesem Ciprian geglaubt, der in diesem Prozess wirklich gut ausgesagt hat. Der konnte sehr genau wiedergeben, wie diese Rückfahrt nach Rumänien verlaufen ist. Von dem stammt auch dieser Ausspruch, den Dorin da gesagt hat. Der eine wollte mich mit dem Eisenstab angreifen und dann habe ich es ihm gegeben. Und da haben die Richter gesagt, dem können wir glauben. Der war der Einzige, der selbst nicht verletzt war und der hat hier einen vernünftigen Eindruck gemacht. Deswegen hat er ja auch nur, in Anführungsstrichen, 5 Jahre Haft bekommen. Und all diese Einzelheiten, die hat man aus seiner Aussage übernommen.
Ja, am Ende ist es, glaube ich, so einer der traurigsten Fälle, die wir so hatten. Mit dieser wirklich ja irgendwie Familie, die jetzt vor dem Nichts steht, die aber eigentlich happy war mit dem, was sie hatte, auch wenn es nicht viel war. Das ist irgendwie so, das ist einfach traurig, dass denen das alles, also sie hatten schon wenig und dann wurde ihnen das Einzige, was sie quasi hatten, nämlich eine glückliche Familie, sich gegenseitig und das wurde ihnen dann noch kaputt gemacht.
Ja. Man kann einfach nur hoffen, dass irgendwie es allen jetzt gut geht. Das wünsche ich mir. Ja, vielen Dank, Martin, dass du uns diese Folge mitgebracht hast.
Ja, auch wenn sie traurig war, bringe ich sie natürlich gerne mit, klar.
Ja. Wir hören uns dann beim nächsten Mal.
Ja.
Bis dahin. Ciao.
Tschüss.
Tschüss.